Welcome to Curious About, the podcast with great entrepreneurs, founders, and hidden champions who share their story and give insights into what it takes to run a business. Hosted by Dr. Jens Pippig, CEO of 7 Ventures and founder of ProSiebenSat.1 Accelerator.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Curious About. Mein Name ist Jens Pippig und ich habe heute einen sehr interessanten Gast. Bei mir ist Dr. Thulam Pham, ehemaliger Gründer und Geschäftsführer von Inamora. Er war danach bei ProSiebenSat.1 Head of Performance Marketing, danach Professor für E-Commerce, Online-Marketing und Entrepreneurship und ist jetzt selbstständig und berät Unternehmen in Bezug auf die neuesten Trends. Und jetzt sei doch mal so gut, dieses Spannungsfeld zwischen Gründen, Wirtschaft und Wissenschaft aufzulösen. Und erklär uns das doch mal.
Gerne. Also tatsächlich pendle ich da immer ein bisschen zwischen den Welten, was ich aber persönlich auch extrem spannend finde. Ich selbst habe ganz normal Wirtschaft, VWL studiert, habe dann da eine Promotion gemacht und bin dann tatsächlich erstmal in die Startup-Szene eben reingegangen. Habe während der Promotion zwar auch mal ein Praktikum in der Beratung gemacht, fand es aber ehrlich gesagt relativ anstrengend, weil Gründung natürlich jetzt nicht weniger anstrengend war, aber da hat man natürlich mehr Ownership, was das Thema angeht. Und habe dann eben mit in Berlin, auch mit Rocket Internet, auch mit Holzbrink, dann ein E-Commerce-Startup gegründet. War auch ganz spannend, dass wir uns eine Zeit lang auch mit Zalando die Offices geteilt haben. Unser Startup war dann einen kleinen Tick kleiner. Das hieß Inamora, ist eher so in dem Bereich Unterwäsche, Bademode unterwegs. Ist heute auch, ich glaube, in seiner Nische recht erfolgreich, profitabel. Gibt es jetzt seit über 10 Jahren, also genau, kein Mega-Unicorn geworden. Aber man selbst findet es natürlich schön, wenn sowas natürlich auch lange, nachdem man weg ist, eben noch weiterlebt. Und in der Folge habe ich dann verschiedene Tätigkeiten gemacht, einerseits eher so im Bereich E-Commerce-Beratung und dann eben natürlich auch bei 7 Ventures eben einerseits Due Diligence gemacht für mögliche Investments von ProSieben und dann auch portfolioübergreifende Unternehmensberatung in den Bereichen Online-Marketing und auch Social Media. Und vor ein paar Jahren habe ich mich dann selbstständig gemacht, eher mit so einem Fokus, sagen wir mal, ich nenne es mal Education einfach. Das bedeutet einerseits halt Executive Education, das bedeutet Führungskräfte einfach weiterzubilden, was eben aktuelle Trends und Business Models, vor allem aus den USA und aus China eben angeht. Und darüber hinaus finde ich eben, dass das ganze Thema Social Media natürlich extrem spannend ist, dass man einfach über Kanäle wie Podcast oder LinkedIn natürlich auch sehr gut auch seine Gedanken natürlich teilen kann, auch sehr coole Interaktionen mit Leuten überall auf der Welt hat. Und von daher habe ich im letzten Jahr eben relativ viel LinkedIn gemacht, viel Public Speaking. Das heißt, ich spreche relativ viel auf internationalen Konferenzen über sowas wie Trends aus China, ist China das neue Silicon Valley und was kann vor allem auch Europa und Deutschland von China lernen?
Da würde ich gerne nochmal drauf ein bisschen einsteigen. Wenn man sich die Frage stellt, was kann Europa denn von China lernen oder was kann Europa von den USA lernen, dann impliziert man ja immer, dass man eigentlich nur hinterherlaufen kann. Ja, siehst du denn überhaupt eine Chance, dass wir einfach auch wieder in eine Vorreiterrolle kommen und nicht nur es schaffen, möglichst schnell zu adaptieren, sondern auch wirklich selber die Innovationen zu setzen?
Genau, ich glaube, es kommt immer einmal auf den Sektor an. Also ich glaube zum Beispiel im Bereich so Consumer Internet, B2C. Ich glaube, da gibt es halt gewisse Dynamiken, wie zum Beispiel Netzwerkeffekte, die es einem deutschen Unternehmen relativ schwer machen, da eben sehr groß zu werden. Obwohl klar, wir haben natürlich auch tolle B2C-Unternehmen in Deutschland, wie zum Beispiel Flixbus oder Zalando. Aber gerade wenn wir jetzt sagen, Deutschland ist ein tolles Industrieland, wir können vielleicht im Bereich IoT, B2B spannende Sachen machen. Ich glaube, da lohnt es sich natürlich, sich schon auf diese industriellen Schwerpunkte zu konzentrieren. Aber gleichzeitig glaube ich, vom Mindset viel aus China und aus den USA zu lernen. Und es sind dann weniger bestimmte Taktiken, als eher so dieses ganze Thema ein bisschen langfristiger zu denken, auch bereit sein, viel zu investieren, nicht sofort einen Return sehen zu wollen und das ganze Thema, glaube ich, so Innovation und Risk-Taking, worüber wir nochmal genauer sprechen können. Aber ich glaube, da ist der Deutsche an sich immer ein bisschen zu konservativ, denkt eben nicht langfristig genug und denkt dann vielleicht immer so ein bisschen so von Quartal zu Quartal, vielleicht auch, weil viele DAX-Konzerne vielleicht auch von angestellten Managern geführt werden, die vielleicht auch gar nicht die Durchsetzungskraft haben, wie ein Mark Zuckerberg oder wie ein Jeff Bezos, die ja quasi nicht nur die Gründer sind, sondern quasi Diktatoren im positiven Sinne hoffentlich in ihrem Unternehmen. Und die können ja einfach sagen, okay, ich habe hier meinen 10-Jahres-Plan, jetzt investiere ich erstmal 5 Milliarden Dollar in das Thema Voice und Alexa und schau mal hintenrum, was dabei rauskommt. Und das kann natürlich so ein deutscher Manager, ein CEO von einem Siemens oder BMW natürlich eher schwer machen.
Glaubst du, dass da auch die Hochschulen eine Rolle spielen? Also ist es relevant, dass die Gründer von einer Universität kommen und sich da dann auch so gewisse
Communities um die Hochschulen bilden, wie zum Beispiel auch in Stanford, wo man einfach sagt, okay, da siedeln sich dann auch sehr, sehr viele junge Leute an, die dann interessante Ideen ausbrüten, die vielleicht dann auch eher zu einem Studienabbruch führen, aber an sich da die richtigen Leute an den richtigen Ort bringen.
Also in Deutschland kann man ja schon beobachten, dass sehr viele Gründer von der WHU kommen. Was natürlich einmal den Hintergrund hat, dass natürlich die Olli Samwer eben dort war und natürlich in der Folge auch sehr viele Gründer, wie zum Beispiel die Zalando-Gründer, eben auch dort waren. Das heißt, die Studenten haben dort so gewisse Rollenvorbilder, glaube ich, und gleichzeitig natürlich auch ein sehr, sehr gutes Netzwerk. Das heißt, wenn ich ein WHU-Student bin, ist der Weg für mich zu so einem Oliver Samwer oder zu einem, weiß nicht, Zalando eben nicht so weit, wie wenn ich jetzt an einer anderen sehr guten Uni, wie zum Beispiel der LMU München, studiere. Und ich glaube, man kann es sehr gut vergleichen. Also ich selbst habe an der Uni Mannheim studiert und auch an der LMU München. Beides, glaube ich, auf Papier ähnlich gut, wenn wie die WHU, wenn es was zum Beispiel, keine Ahnung, wenn es ums Fachliche geht, wie zum Beispiel BWL, VWL, aber mit einem ganz anderen Mindset der Studenten. Das heißt, die Leute, die in Mannheim waren und München, glaube ich, auch smarte Köpfe, aber da war das nicht unbedingt so, diese erste Karriereoption eben auch zu gründen. Das war dann eher so klassisch, so Banking, Unternehmensberatung und so. Und ich habe den Eindruck, dass die WHUler viel schneller damit in Kontakt kommen und also relativ schnell zu so einer Art Profi-Gründer werden. Und was ich damit meine, ist, dass vielleicht als wir beide gegründet haben, ja einfach gedacht haben, Mensch, ist auch eine spannende Idee. Mhm. Und jetzt versuchen wir mal mit gesundem Menschenverstand das so ein bisschen hochzubringen. Und ich habe den Eindruck, dass heute Leute, die von der WHU kommen oder vielleicht auch gerade an den US-Unis, eben schon relativ genau wissen, ah ja, stimmt, hier Design Thinking, Lean Startup, Business Model Canvas, MVP bauen, Seed Financing und so weiter und so fort, nachdem sie gerade mal 2 Semester an der Hochschule waren.
Und glaubst du, dass das denn notwendig ist? Ich glaube, das Netzwerkthema ist super wichtig. Ja. Und das ist tatsächlich auch eine Sache, die einem extrem weiterhilft. Aber die Konzepte oder das, was gelehrt wird, wie relevant hältst du das denn beim Thema Gründung? Und auch die Modelle und die Konzepte, die du gerade angesprochen hast, dass man sich da jetzt dran hält und dann sein Business Model Canvas ausfüllt.
Ich finde es ehrlich gesagt schon relevant, weil ich finde gerade beim Thema Startup, da gibt es ja so viele Themen, dass man ja einfach von der Komplexität erschlagen wird. Und man muss ja extrem gut priorisieren. Und wenn man da einfach eine Art Checkliste hat, auch wenn es so was Banales ist wie so ein Business Model Canvas, einfach zu wissen, ah ja stimmt, diese 10 Fragen muss ich mir stellen oder zumindest mal Gedanken drüber machen, das ist schon echt extrem hilfreich. Und das Coole ist natürlich, dass heutzutage sehr viel von diesem Wissen natürlich auch frei verfügbar ist. Da, wo man halt früher vielleicht noch viel stärker auf diese Netzwerke Zugriff haben musste, dass man eben vielleicht schon irgendeinen Business Angel oder sowas kennt, da kann ich im Prinzip jetzt auch auf YouTube gehen und sagen, Business Model Canvas in 3 Sätzen oder How to Build a Startup, How to Create a Business Plan. Das heißt, ich glaube, die Einstiegshürden, die sind heutzutage viel geringer, was natürlich auch super ist, weil man dann vielleicht gar nicht so stark von diesen Netzwerken, zumindest für den Einstieg, nicht so abhängig ist, wie vielleicht noch vor 10 Jahren.
Du hast auf LinkedIn letztens gepostet, warum du deine Kinder nicht auf ein College schicken würdest.
Genau, da hat sich eine super spannende Diskussion ergeben. Natürlich gab es da auch so ein bisschen Gegenwind, aber die Mehrzahl fand es eben ganz spannend. Wichtig vielleicht zu sagen ist, dass es gar nicht jetzt unbedingt so eine Tirade jetzt gegen die Uni war, sondern eigentlich eher ein Hinweis darauf, dass man heutzutage außerhalb der Uni super viele tolle Sachen lernen kann, wie zum Beispiel über Podcasts und YouTube, und man eben nicht 10.000 Euro im Jahr für die WHU oder 50.000 Euro im Jahr für Harvard ausgeben muss, um an wirklich sehr, sehr guten Content eben zu kommen. Und aus eigener Erfahrung ist es ja so, dass ich ja selbst ziemlich lange an der Uni war, sowohl als Student als auch später als Professor, und schon der Meinung bin, ja, das hat seinen Mehrwert, aber in meinem Job hat mir das ehrlich gesagt nie was geholfen. Und gerade beim Bereich BWL ist es ja so, dass man ja ehrlich sagen muss, okay, das ist jetzt ja keine Rocket Science. Das Relevante davon kann man wahrscheinlich auch ganz gut in so einem Sommer mal lernen oder hat zumindest die Basics, wenn man sich so ein Buch durchliest. Denn tatsächlich war es bei mir so, ich habe dann ja eine Promotion gemacht, aber es hat mir halt null geholfen bei so einer Unternehmensgründung. Da habe ich trotzdem nicht gelernt, wie man einen Businessplan erstellt oder wie man Unit Economics berechnet für sein E-Commerce-Geschäftsmodell. Und ich glaube, es geht halt heutzutage einmal darum, dass wir, wenn wir uns selbst Sachen beibringen, natürlich viel flexibler sein können und eben sagen können, okay, ich muss jetzt nicht 4 Jahre am Stück nur Wirtschaft studieren, sondern wenn ich mir nebenbei jetzt noch Programmieren beibringen möchte oder Design oder sonst was, dann kann ich eben mir mein eigenes Curriculum bauen. Setzt natürlich voraus, dass du weißt, was ein relevantes Wissen ist und du hast natürlich den Skill und die Disziplin hast, dir eben autodidaktisch Sachen beizubringen.
Und wahrscheinlich auch eher bei den operativen Themen da das Ganze halt auch nutzen kannst. So das Humboldtsche Bildungsideal und die philosophischen Gedanken wird man sich hier jetzt nicht sinnvoll mit kurzen YouTube-Happen wahrscheinlich aneignen können.
Ach, selbst da bin ich mir gar nicht so sicher, weil ehrlich gesagt, meine Ausbildung in Mannheim, die war jetzt auch nicht so besonders humanistisch, generalistisch ausgelegt. Da saß man zum Teil auch relativ stupide mit 1000 Leuten in irgendeinem Hörsaal und hat sich 90 Minuten lang frontal irgendwas angehört. Das war jetzt nicht so, dass da jetzt der große Philosoph war, der Professor, der seine unglaubliche Perspektive auf die Menschheit irgendwie uns dargeboten hat. Und selbst da, wenn man eben wüsste, hey, es gibt spannende Themen X, dann glaube ich, gibt es für jede Nische einen coolen Podcast, einen coolen YouTube-Channel, wo man wirklich von den besten Experten der Welt sich eben in kompakter Art und Weise eben sehr gutes Wissen holen kann. Also ich glaube, man kann sowohl in Eigenverantwortung, sowohl in der Breite als auch in der Tiefe, eben eine viel bessere Ausbildung eben bekommen.
Dann ist die Frage natürlich, wo man sich die methodische Kompetenz dafür aneignen kann, dass man genau die Mediennutzung, Relevantes von nicht relevantem Wissen zu unterscheiden und dann auch das Ganze so zu verdauen, dass man sich auch nicht verliert. Ne? Weil man natürlich auch dadurch, dass man immer wieder den nächsten Happen vorgesetzt bekommt, in eine gewisse Unsicherheit reinkommt und denkt, soll ich das jetzt erstmal machen oder muss ich dann doch als Podcaster mir das nächst teure Mikrofon schon wieder kaufen und nochmal das teure und nicht einfach erstmal zu sagen, ich nehme jetzt das, was ich habe und gucke mal, wie weit ich damit komme.
Ja klar, es besteht natürlich immer die Gefahr, dass du halt dann einerseits Information Overload hast und natürlich halt auch die ganze Zeit nur Content konsumierst oder sogar vielleicht auch noch teuer kaufst und dann am Ende auch nichts machst. Dass du sagst, Mensch, jetzt schreibe ich mich mal für 10 Entrepreneurship-Kurse ein und kaufe mir 20 bezahlte Newsletter, anstatt einfach zu sagen, nee, jetzt mache ich einfach mal was. Das heißt, da muss man natürlich dann schon irgendwann in die Gänge kommen. Aber wenn man jetzt parallel jetzt 8 Semester in irgendeiner Uni sitzen würde, da hat man natürlich jetzt auch nicht so unbedingt die Zeit oder den Kopf, was in eigener Initiative eben zu machen. Und ich glaube, das spielt aber dann irgendwann auch eine riesige Rolle, auch wie zum Beispiel auch Universitätsabschlüsse auch vom Arbeitgeber anerkannt werden. Klar gibt es jetzt Fächer wie jetzt Medizin oder Engineering, wo es schon hilfreich wäre, wenn der Mensch studiert hat. Aber ganz ehrlich, wenn ich heute jemanden einstellen müsste für Social Media Marketing und da ist irgendwie jemand, der ist 25 Jahre alt mit irgendwie, Prädikatsexamen und Promotion in empirischer Marktforschung versus 18-Jähriger mit einem eigenen Podcast, der 5000 Zuhörer hat, Instagram mit 50.000 Followern plus einen guten YouTube-Channel, dann wüsste ich ehrlich gesagt schon, wen ich als Social-Media-Manager einstellen möchte. Ich glaube, das Spannende ist ja auch, dass selbst in der ökonomischen Theorie ja auch schon ja seit Jahrzehnten gesagt wird, dass ja University Education oder so ein Degree ja eigentlich auch eher so diesen Signaling-Effekt hat. Also selbst der Nobelpreisträger hat ja damals gesagt, naja, ganz ehrlich, die meisten Menschen, die sind halt irgendwie unterschiedlich schlau oder produktiv und die Hochschule, die trägt jetzt nicht so wirklich viel dazu bei. Und das Problem ist ja nur, dass der Arbeitgeber das nicht auseinanderhalten kann. Und deshalb sagt er halt, okay, der mit dem Abschluss ist wahrscheinlich schlauer als der ohne Abschluss. Aber eigentlich hat man diese 4 Jahre nur investiert, um eben dieses Signal zu erwerben. Aber wir haben eigentlich nichts gelernt, weshalb das dann sogar volkswirtschaftlich schädlich ist, weil das quasi ja eigentlich ein ineffizientes Investment von diesen 4 Jahren ist. Wie gesagt, jetzt wahrscheinlich nicht im Bereich Medizin. Aber heutzutage, glaube ich, kann man gerade in sehr vielen praktischen Fächern eben dieses Signal eben erbringen durch tatsächliche Leistung. Dass du eben als Social-Media-Marketer sagen kannst, hey, guck mal, hier ist mein Podcast mit 10.000 Zuhörern. Oder dass du als Coder sagen kannst, guck dir mal meine App oder meine Webseite an. Dann ist ja egal, ob ich jetzt einen Hochschulabschluss habe oder nicht.
Und du hast ja jetzt schon Gründungserfahrung gesammelt und da auch doch einiges an Zeit reingesteckt.
Ja.
Warum gründest du jetzt nicht wieder ein Unternehmen, was wirklich als Organisation da noch wächst, sondern hast dich jetzt quasi schon fürs Thema Gründen entschieden, aber eher auf einer Einzelpersonenbasis?
Genau, richtig. Vielleicht da zum Hintergrund damals, als ich eben im Kontext mit Rocket Internet und Holzbrink gegründet habe, das war halt schon eher so dieses klassische Venture Capital Modell, das heißt externe Investoren, aber natürlich auch der Plan, relativ schnelles Wachstum eben zu erzielen. Und ich glaube, das war eine super gute Learning Experience, vor allem natürlich direkt aus der Hochschule heraus. Du machst natürlich mega viel falsch und lernst natürlich viel dadurch. Und irgendwann erkennt man aber auch einerseits, was so die eigenen Präferenzen sind auch für so einen bestimmten Lifestyle. Und wenn du natürlich eine größere Firma hast mit auch Mitarbeitern, dann hast du natürlich sehr viel Verantwortung, bist nicht so flexibel. Jetzt habe ich zu Hause eben auch 2 kleine Kinder und deshalb ist zumindest jetzt in dieser Phase für mein Leben eigentlich so dieses sogenannte Lifestyle-Entrepreneur-Dasein eigentlich extrem spannend. Und Lifestyle-Entrepreneur kann man fassen, wie man möchte. Manche denken da ja immer so an Tim Ferriss, The 4-Hour-Workweek. Andere eher an so YouTube-Blogger und so weiter. Und was es mir einfach erlaubt ist, zu sagen, ich kann mich mit Themen beschäftigen, die mich interessieren. Also im weiteren Sinne Entrepreneurship, Social Media, Technologietrends. Und finde eben verschiedene Möglichkeiten, das dann eben auch zu vermarkten oder zu monetarisieren. Sei es entweder durch als Unternehmensberater, indem ich eben Workshops gebe oder auch als Public Speaker auftrete. Und dann kann man sich natürlich immer noch die Frage stellen, ob man ein Modell findet, wie man das vielleicht ein bisschen schlauer skaliert. Theoretisch könnte man sagen, naja, wenn man sich jetzt mit diesen Bereichen auskennt, könnte man jetzt einen Online-Kurs machen, man könnte eine Learning-Plattform aufbauen, man könnte einen bezahlten Newsletter machen, einen bezahlten Podcast. Ich glaube, das sind alles so Themen, die man ausprobieren könnte oder wo es auch schon bereits proven Business Models auf dem Markt gibt. Und dann ist so ein bisschen eine Frage auch von der Priorisierung und vom Commitment, was davon man jetzt durchzieht. Ob man jetzt zum Beispiel sagt, nee, das, was man macht, damit ist man eigentlich ganz zufrieden. Oder ob man sagt, nee, eigentlich muss man halt eigentlich schon ein schlaues, skalierbares Modell finden, um halt nicht irgendwie Zeit gegen Geld zu tauschen, weil das möchte man ja idealerweise nicht, sondern halt entweder passives Einkommen, wie man ja immer so schön sagt, oder eben eine scalable Solution. Aber ich glaube, die gute Nachricht ist auch, dass es heutzutage, glaube ich, relativ einfach ist, selbstständig zu sein. Früher hat man ja immer so Angst gehabt, Mensch, wo kriege ich jetzt meine ganzen Kunden her? Und heute durch Social Media hat man natürlich schon mehr die Möglichkeit, Kunden zu erreichen und sich auch selbst zu vermarkten und kann das ja immer noch als Sprungbrett nehmen, um zu sagen, ich habe damit quasi habe dadurch einen Revenue Stream und wenn man dann immer noch an etwas Größerem arbeiten kann, dann hat man da eine stabile Basis, von der aus man eben ein bisschen bootstrappen kann, anstatt immer so dieses Ding, Mensch, ich arbeite jetzt bei ProSieben, McKinsey, habe ein super Gehalt, aber muss jetzt quasi von 100 auf 0 gehen, um eben was zu starten.
Wenn man dann jetzt mal weiterdenkt, wie die heutige Zeit eigentlich einerseits die Gründer beeinflusst. Da haben wir ja gerade schon festgestellt, es ist wahrscheinlich so einfach wie nie, das Wissen zusammenzusuchen, was man eigentlich braucht. Die anderen Player in diesem ganzen Spiel sind ja die großen Konzerne, die ja alle im Zuge der digitalen Transformation sich jetzt mit sich selbst beschäftigen und überlegen, wie soll die Zukunft denn aussehen und welche Rolle sollen sie denn darin auch spielen. Wie siehst du denn da die Möglichkeiten, relevant zu bleiben?
Ich glaube, da gibt es immer zwei Art und Weise, wie man es betrachten kann. Das eine ist immer, die großen Player, die GAFA-Ökonomie, die sind böse, weil die mich alle platt machen, weil die quasi den Kundenzugang monopolisieren.
Also Google, Amazon, Facebook, Apple und Netflix haben wir auch noch. Genau. Also so die großen Tech-Konzerne aus den USA.
Da kann ich mich natürlich immer drüber beschweren, dass Apple 30% von meinem App-Revenue haben möchte, dass Google und Amazon mich dazu zwingen, Ads zu schalten, genauso wie auch Facebook. Oder ich könnte natürlich sagen, Mensch, das sind so geile Plattformen, die bieten mir Zugang zu allen Kunden auf der Welt an. Die lassen mich mit Mini-Budget eben Ads schalten, eben auf Facebook oder auf Instagram. Und klar muss ich dafür Geld zahlen, aber ich kann mich eben auf meine Kernkompetenz konzentrieren, zum Beispiel ein wirklich gutes Produkt zu bauen oder eben die Beziehung zum Kunden aufzubauen. Und ich glaube, da muss man das ganz pragmatisch sehen, dass man nicht abhängig sein möchte von den Plattformen, aber gleichzeitig natürlich diese ganzen Möglichkeiten nutzen möchte, zu sagen, Mensch, ich kann Amazon Web Services nutzen und muss mir jetzt hier nicht eine eigene Server- oder Tech-Infrastruktur aufbauen. Oder ich muss jetzt nicht, mich auf irgendwelche verrückten Marketing-Aktionen eben verlassen, sondern kann im Prinzip von meinem Handy aus innerhalb von 5 Minuten eine Facebook-Kampagne aufsetzen und ganz gezielt 30- bis 34-jährige Frauen im Prenzlauer Berg ansprechen, die sich für Yoga interessieren und Spanisch sprechen.
Super, super interessanter Punkt. Und was ich aber eigentlich auch sehr spannend finde, ist, ich habe mich letztens wieder mit verschiedenen Mitarbeitern von großen Unternehmen unterhalten. Einem aus der Versicherungsbranche und wir haben so ein bisschen philosophiert und ich sagte, Mensch, dein Versicherungsunternehmen ist ja eigentlich in der komfortablen Situation, dass an sich das Konzept einer Versicherung Bestand haben wird. Das ist ja ein grundsätzlich sinnvolles Modell. Und wie er dann so zur Digitalisierung steht und er sagt, ja, interessant ist, die Hauptsorge, die ich eigentlich habe, ist, dass Amazon das selber anbietet. Mhm. Und dann sprach ich mit anderen Unternehmen im Bereich Logistik und sagte, Mensch, wovor hast du denn am meisten Angst? Und er sagte, ja, eigentlich, dass Amazon die Logistik komplett auch selber macht. Und irgendwie, man hört immer wieder Amazon auf allen möglichen Geschäftsfeldern. Wie siehst du denn da die Gefahr und auch das ganze Thema Zerschlagung von Amazon ist ja momentan wieder groß in den Medien.
Ich glaube, das Spannende ist, dass jedes dieser großen Unternehmen wird irgendwann mal verschwinden. Genauso wie ja Nokia und andere auch mal verschwunden sind. Und die können natürlich immer Konkurrenz haben. Also beispielsweise im Bereich Social Networking ist es so, dass ja zum Beispiel Facebook jetzt ja am Sterben ist. Zum Glück haben sie vorgesorgt und schon Instagram gekauft, weil Instagram jetzt natürlich das next big thing ist. Und selbst im Bereich Suchmaschinenmarketing, da hat man ja immer gesagt, Google ist das große Monopol. Und jetzt kommt Amazon um die Ecke und sagt, naja, eigentlich sind wir ja der Entry Point im Internet für Product-Related Searches. Und jetzt machen wir eben genau dasselbe Modell, Sponsored Ads. Und jetzt wandert da ja schon so viel Geld rüber, dass Amazon im Prinzip jetzt mit seinem kleinen Hobby, Werbeanzeigen zu verkaufen, schon Milliarden an Umsatz im Jahr macht. Und es ja Hochrechnungen gibt, dass Amazon in ein paar Jahren schon so viel mit Ads verdienen wird wie Google heute. Und das ist einfach total verrückt, ja, wenn du dir überlegst, die haben dieses 100 Milliarden Retail-Business, dann haben sie das AWS-Business und so nebenbei werden die noch die größte Media-Company in Europa.
Und AWS war ja auch zu Anfang nur ein Byproduct für ihre eigene Serverinfrastruktur, die sie aufgebaut haben.
Ja, genau. Also ich glaube, von daher ist es schon berechtigt, dass wenn ein Amazon selbst einem Google Milliarden an Business wegnehmen kann, dass ich natürlich eine DHL überlegen muss, Mensch, macht Amazon irgendwann Logistik selbst? Und dass natürlich vielleicht auch die Pharmabranche oder die Versicherungsbranche halt sagt, ob ein Amazon da nicht einsteigt. Und es interessant ist ja, dass diese GAFA-Companies ja vor allem zwei Kompetenzen haben. Das eine ist eben der Kundenzugang und das andere ist eben diese technologische Kompetenz und die Datenkompetenz. Und das sind ja einfach Bausteine, mit denen du im Prinzip eben alles machen kannst. Wenn du einen Kundenzugang hast, ist es egal, ob du den jetzt Klopapier verkaufst oder eben Versicherungsprodukte. Und ich glaube, dass die traditionellen Unternehmen zu Recht die Sorge haben, dass da jemand anderes einsteigt, aber die dann einfach immer so paralysiert sind und so ein bisschen wie Kaninchenfeuerschlange und dann auch tatsächlich warten, bis es soweit ist, dass die Großen in den Markt eintreten, anstatt einfach zu sagen, noch haben wir den Vorsprung, noch ist es eben keine Priorität von Amazon, also haben wir noch 5 bis 10 Jahre Zeit, um unser Geschäftsmodell neu zu verändern und anzupassen auf die neuen Gegebenheiten. Und diese neuen Gegebenheiten können ja entweder sein, neue Technologien, die wir uns besser nutzen können, neue Geschäftsmodelle, zum Beispiel der Switch von, On-Premise-Software auf Software-as-a-Service zum Beispiel, dieser ganze Switch in Richtung Abo-Modelle oder eben auch zu sagen, Mensch, da gibt es jetzt eine neue Generation, Generation Y, Generation Z, die ticken einfach ganz anders, die konsumieren andere Medien, die wollen alles übers Handy machen, die wollen nur noch mit dem Bargeld, die wollen bargeldlos bezahlen, also müssen wir uns eben darauf einstellen und die meisten sagen einfach nur, ach, das ist aber gemein und Amazon muss ja keine Steuern zahlen und Google, die sind ja eh so böse. Oder der Zalando, der macht ja eh keine Gewinne. Die haben ja die ganze Zeit nur Investoren, die denen erlauben, rote Zahlen zu schreiben und suchen halt eher nach Ausreden, warum das ein unfairer Wettbewerb ist, anstatt zu sagen, Mensch, eigentlich können wir ja die gleichen Tools nutzen und müssen uns eben neu erfinden.
Wie siehst du denn da die Zukunft? Denn man ertappt sich ja immer wieder, dass man sich der Illusion hingibt, ah, jetzt sind wir an einem Punkt, wo eigentlich alles erfunden ist oder wir jetzt eigentlich schon alles haben, was es gibt. Und dann vergisst man manchmal, dass man den Gedanken wahrscheinlich vor 10 Jahren auch hatte. Mhm. Und das ist ungefähr so der Zeitpunkt, wo das iPhone losging. Ja, ja. Es ist ja sehr, sehr viel passiert in den letzten 10 Jahren. Und jetzt aber man langsam an den Punkt kommt, gerade auch beim Thema iPhone, die nächste iPhone-Generation, hat man eher das Gefühl, es ist Evolution anstatt Revolution. Gleichzeitig ertappt man sich dann auch dabei, dass man denkt, da kann ja eigentlich nicht mehr so viel kommen.
Ja.
Ja, und aber andererseits stirbt Facebook, ne? Und Instagram kommt. Aber was kommt denn jetzt danach auf den Dimensionen?
Ja, ich glaube, das Spannende ist ja, dass du im Prinzip, glaube ich, alle 10 Jahre wahrscheinlich jedes Produkt und jede Dienstleistung neu erfinden kannst. Beispiel Brands, ne? Also wir kennen ja seit Jahrzehnten solche Marken wie Hugo Boss, Tommy Hilfiger und so weiter. Und jetzt sehen wir aber, dass seit ein paar Jahren diese ganzen Direct-to-Consumer-Firmen gibt, wie ein Casper, wie ein Warby Parker, wie ein Away Travel. Ich glaube, ihr habt im Portfolio ja auch einige von den Companies, oder?
Ja, Casper zum Beispiel auch.
Genau, oder auch kleinere, auch deutsche Firmen, oder?
Ja, genau. Wir haben da auch Unternehmen wie Jamie Jacobs, die Geldbörsen machen und direkt an den Endkunden gehen. Also da gibt es zahlreiche Unternehmen, die wir auch im Portfolio haben, weil es einfach der Trend ist und der Zugang zu den Kunden da ist über Instagram.
Genau, und die erfinden ja sozusagen ihr Geschäftsmodell für 2019 eben neu. Und das bedeutet eben in 2019, da brauche ich halt keinen stationären Handel mehr, quasi als Middleman, über den ich verkaufen muss. Ich habe ja meinen eigenen Online-Shop. Oder man sagt eben, okay, in 2019, da muss ich eben keine Werbung mehr machen über traditionelle Media, sondern ich kann Influencer-Marketing machen oder Instagram-Marketing. Und das sind wiederum eben neue Hebel einfach in so einem Spiel, den vielleicht die alten Player eben nicht mehr gut beherrschen. Und dadurch kommen natürlich auch wieder neue Marken. Oder du kannst sagen, jedes Geschäftsmodell muss man für Mobile nochmal neu erfinden. Ja? Ob das jetzt, keine Ahnung, wir hatten ja früher als Medium natürlich den Versandkatalog. Irgendwann gab es halt quasi das Internet. Und heute würdest du halt alles über Mobile-Apps machen. Wenn wir nach China schauen, sehen wir ja super Apps, wie zum Beispiel WeChat, über die man eben alles machen kann. Nicht nur Messaging und Social Media, sondern eben auch seine Stromrechnung bezahlen, Restaurants buchen, Flugtickets buchen und so weiter. Das heißt, das, was heute ein Zalando.de ist, also eine ganz normale Webseite und Online-Shop, ist in Zukunft vielleicht einfach ein Channel innerhalb von WhatsApp, innerhalb von WeChat und dann werden die Karten wieder neu gemischt. Das heißt, selbst wenn ein Zalando heute der beste Player im Bereich traditioneller Webshop ist, weil sie sehr gut sind in Suchmaschinenoptimierung zum Beispiel, heißt es noch lange nicht, dass sie auch im Social-Media-Zeitalter oder im Mobile-First-, Mobile-Only-Zeitalter dann wieder federführend sein werden.
Glaubst du denn daran, dass Super-Apps in Deutschland kommen werden?
Man sieht schon Tendenzen dazu. Also ehrlich gesagt wundert man sich ja immer, warum Facebook so lange gepennt hat. Die haben ja WhatsApp vor 4 Jahren gekauft für 20 Milliarden Dollar und bis heute kein Business Model draus gebaut. Jetzt sieht man aber schon, dass bei Instagram es ja Instagram Checkout gibt. Das heißt, man erlaubt eben den Konsumenten, direkt auf dem Bild eben drauf zu tappen und dann eben quasi aus der App heraus direkt zu kaufen. Und man registriert ja seine Kreditkarte auf Instagram. Und früher wurde man ja quasi auf den externen Online-Shop eben rausgeleitet und dann gab es natürlich eben diese Friktion. Und genau, die Tatsache, dass wir jetzt eben Instagram-Checkout haben, wird schon in eine Welt führen, wo ich glaube, dass sehr viele Leute, gerade für so Fashion- und Lifestyle-Produkte, eben sehr viele Impulskäufe auf Instagram machen werden und man da eben eher diese Kunden hat, die eben rumstöbern. Das heißt, einerseits Bedarfskäufe, Amazon, Zalando, sehr stark suchmaschinengetrieben und alles, was eher in Richtung Discovery und Impulskäufe geht, glaube ich eher innerhalb auf Instagram. Und dann kann ich mir schon Brands vorstellen, die dann vielleicht gar keine eigene Webseite mehr brauchen und quasi Instagram-only sind.
Aber dann glaubst du, dass eher einer der Player, die momentan schon am Markt sind, diejenigen sein werden, die sich dann einfach noch verbreitern und mehr integrative Services in ihre Apps integrieren werden? Und du erwartest jetzt nicht, dass da ein WeChat nach Deutschland kommt und dann der dominante Player werden würde?
Genau, das glaube ich jetzt nicht. Also ich glaube, die Netzwerkeffekte sind dafür eben zu stark, als dass du jetzt einfach sagen könntest, du kannst gegen diese 1 Milliarde WhatsApp-User da jetzt eine neue Plattform aufbauen. Aber manchmal entstehen ja solche Netzwerke auch aus ganz unerwarteten Richtungen. Beispiel eben auch gerade im E-Sports- und Gaming-Bereich, da gibt es ja auch diese Chat-App, die heißt ja Discord und ist ja quasi wie Skype für Gamer. Das heißt, total auf Gamer zugeschnitten. Nun gibt es ja mit der Zeit irgendwie auch hunderte Millionen von Gamer, die jeden Tag diese App eben stundenlang nutzen. Und dann ist natürlich relativ naheliegend zu sagen, Mensch, da gibt es irgendwie hunderte Millionen Leute, die das nutzen. Warum können die über Discord nicht auch jetzt Games kaufen? Oder warum sollten sie dann nicht im nächsten Schritt darüber Pizza bestellen können oder Red Bull bestellen können, wenn es eh schon die Zielgruppen sind? Also ich glaube, es ist halt immer ganz interessant, wie man eben auch seine Competition fasst. Manche sehen es ja eben sehr eng und sagen, nur die, die genau das Gleiche machen wie wir, sind Wettbewerber. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, Mensch, das ist zwar heute eine Messaging-App, aber könnte morgen eine Commerce-App sein. Oder Netflix, der sagt ja auch, der wurde ja gefragt, was haltet ihr von der Konkurrenz von Disney und Apple? Und dann sagen die, naja, also die machen uns eigentlich gar keine Sorgen. Viel schlimmer ist für uns eigentlich Fortnite, weil die Kiddies jetzt alle nur noch Computerspiele spielen, anstatt bei uns Netflix zu gucken. Das heißt, da geht es ja nicht darum zu sagen, die machen genau das Gleiche wie ich, sondern die schöpfen das gleiche Budget ab, entweder was Zeit oder was Geld betrifft.
Genau, und das ist ja das, was sich auch nicht erweitern wird, dass man weiterhin nur 24 Stunden am Tag hat. Aber wo natürlich sich noch Dinge entwickeln können, ist ja im Bereich Mobilität. Denn wenn wir mal in Richtung selbstfahrende Autos zum Beispiel denken, würde man ja plötzlich wieder eine Stunde am Tag zusätzlich bekommen, in der man Medien konsumieren kann, Dinge kaufen kann und so weiter.
Genau. Und ich glaube, da wird sich dann auch eben wieder die Welt, glaube ich, einmal komplett verändern. Wenn wir jetzt sagen, selbstfahrende Autos, was bedeutet das? Ist es dann weniger relevant, in der Stadt zu leben, weil du einfach überall einfacher hinkommst? Was passiert da eigentlich mit diesen ganzen Retail-Flächen? Stirbt dann der Einzelhandel aus, aber dafür entstehen wieder neue Geschäftsmodelle? Also ich glaube, da gibt es immer so einen neuen Zyklus. Und von daher, glaube ich, ist es auch für die Gründer immer wichtig zu sagen, Mensch, nicht nachzutrauern, dass wir Online-Shopping für Schuhe verpasst haben, obwohl wir ja auch immer das Zalando gründen wollten. Nicht traurig sein, dass wir irgendwie Facebook oder E-Sports verpasst haben, sondern man kann die Uhr danach stellen, dass es Applications geben wird innerhalb von einer Super-App. Dass es Sachen geben wird im Bereich Fintech, Blockchain, Virtual Reality, Augmented Reality, E-Sports, Gaming, Streaming. Also ich glaube, es gibt Millionen von Möglichkeiten.
Gesundheit,
Mobility. Also es ist ja wahrscheinlicher, dass sich all diese Branchen komplett ändern werden, als dass alles beim Status quo bleiben wird.
Das ist ein sehr guter Punkt. Gerade das Thema Elektroroller ist, glaube ich, eins, wo man sehr schnell in den nächsten Monaten sehen wird, was da für ein Verdrängungswettbewerb passieren wird. Ich habe das jetzt in den USA gesehen, wo die Elektroroller schon an jeder Straßenecke stehen und dann von 5, 6 Anbietern die mehr oder weniger identischen Roller, weil es ja nur 2 wirklich relevante Hersteller dafür gibt, dort stehen. Die Preise sind identisch. Und die Kunden können den einen oder den anderen nehmen und haben eigentlich null Markenloyalität oder sonst irgendetwas. Und da, glaube ich, wird es sehr spannend sein zu sehen, wer am schnellsten am Markt eine relevante Größe erreichen wird und damit einfach den Markt insoweit schon mal abgrenzt, dass es keine neuen Eindringlinge in den Markt geben wird. Und da geht es natürlich darum, auch mit einer gewissen Aufmerksamkeit die Kunden schnell an sich zu binden und dann dort zu zeigen, dass man es hinbekommt. Und da wird, glaube ich, auch viel Konsolidierung darüber passieren, dass die Unternehmen unterschiedliche Städte besetzen werden. Und dann irgendeiner sagt, Mensch, anstatt dass ich jetzt Kassel selber nochmal aufbaue, nehme ich doch lieber den Player, der in Kassel schon aktiv ist und kaufe den und übernehme dann diese Städte. Ich denke, Berlin wird einen Hauen und Stechen werden.
Ja,
und München und Hamburg auch und Frankfurt. Aber bei anderen Städten wird es dann eher Einzelne geben, die dann sagen, ja Mensch, ich fange mal an mit Kassel. Ein anderer geht nach Hannover und dann irgendwer nach Nürnberg. Und da wird dann eine Konsolidierung stattfinden, denke ich, über diese regionale Expansion.
Da finde ich natürlich auch spannend, inwiefern natürlich auch zum Beispiel das TV dabei helfen kann, eben so eine Brand mit aufzubauen. Und ich glaube, da gibt es ja wahrscheinlich zwei Aspekte oder wahrscheinlich mehrere Aspekte, aber von außen sieht es ja für mich so aus, dass das eine ja ist zu sagen, ich will eine relevante Größe und Reichweite erzielen und auf der anderen Seite natürlich auch eine Brand eben schaffen. Weil gerade im Online-Marketing ist es so, der Vorteil, klar, sehr flexibel, sehr gut messbar, relativ gut skalierbar. Aber ich möchte natürlich nicht in eine Situation reinkommen, wo ich sage, okay, für jeden einzelnen Neukunden habe ich Customer Acquisition Cost von X, 20, 50, 100 Euro. Idealerweise investiere ich ja einmal in eine wie auch immer geartete Brandkampagne und danach kommen die Leute quasi umsonst zu mir.
Ja.
Auch wenn es natürlich am Anfang viel kostet.
Genau, und da ist natürlich ein Media-Angebot, was wir machen, durchaus hilfreich. Und wir setzen ja auch nicht ausschließlich auf TV. Wir machen ja auch integrierte Kampagnen, wo wir einerseits Brandbuilding über lineares, klassisches Fernsehen machen, aber auch durchaus zielgerichtete Kampagnen machen über, also im regionalen Umfeld auch über Addressable TV, wo wir also digital die einzelnen Fernsehgeräte ansteuern können und individualisierte Werbung ausspielen, über Online-Videokampagnen, die wir auch genau herunterbrechen und targeten können, über Influencer-Kampagnen, die wir auch bei uns mit Studio 71 im Influencer-Netzwerk haben. Da versuchen wir schon wirklich sehr, sehr zielgerichtete Kampagnen zu machen, um das auch zu unterstützen. Und natürlich ist Markenaufbau extrem wichtig, um halt genau diese Customer Acquisition Costs im Laufe der Zeit nach unten zu kriegen und auch eine Loyalität der Kunden zu erfahren.
Mhm, genau.
Also das ist schon ein spannendes Feld und ich glaube aber auch viele Möglichkeiten sowohl für uns als Medienunternehmen dort zu helfen, weil der Medienkonsum steigt ja. Und ich glaube, das wird auch noch einige Zeit weitergehen, weil man einfach viele Zeiten noch im Tage hat, wo man noch keine Medien nutzt, sei es beim Autofahren, sei es auch in der Bahn, ja, wo einfach auch die Abdeckung mit Funkmasten noch nicht so ist, wie man sie gerne hätte. Und wenn das alles ausgebaut ist und wenn man dann selbstfahrende Autos hat oder bestimmte Dinge nicht mehr so lange dauern, dass man wieder mehr Zeit hat, auch Medien zu konsumieren, dann ist das für uns eine großartige Zeit, da auch eine große Rolle zu spielen.
Genau, ich glaube, als Marketing-Entscheider muss man da relativ pragmatisch sein und natürlich einfach seine Zielgruppe verstehen und halt wissen, wo die sich eben tummeln. Ich glaube, für manche Zielgruppen kann dann eben das Thema TV und Traditional Media, glaube ich, sehr, sehr gut funktionieren, weil dort die Leute sind, die relevant sind, die auch die Medien konsumieren, wahrscheinlich auch eine gute Zahlungsfähigkeit oder Kaufkraft haben. Und klar gibt es wieder andere Kunden, die kannst du halt besser über Influencer und über Social Media oder E-Sports erreichen.
Außerdem muss man ja auch einfach gucken, was die Zukunft bringt, weil ich glaube, wir wissen noch gar nicht, was da alles um die Ecke auf uns wartet und welche Möglichkeiten sich da auch an neuen sowohl Vermarktungsmöglichkeiten bieten, Verbreitungswegen und auch Inhalten. Denn die Inhalte sind halt extrem wichtig, dass man relevante Inhalte hat und dann wird man auch immer seine Zielgruppe dafür finden.
Und vielleicht abschließend als Ausblick, also jetzt haben wir ja gerade April 2019, also das Jahr ist ja nicht mehr so ganz am Anfang, aber wenn du jetzt sagen würdest, 2019 wird das Jahr von Scooter, Augmented Reality, was auch immer, was wäre so dein heißer Tipp, was den Durchbruch schaffen wird?
Also ich glaube tatsächlich, Scooter ist das Thema, was man sehen wird. Ja, weil du wirst einfach in den Großstädten, an den Straßenecken die Scooter sehen. Ich glaube auch, dass die Scooter-Unternehmen aus den ersten Erfahrungen von Fahrrad-Sharing-Apps und Anbietern gelernt haben, dass die Geräte dann halt regelmäßiger eingesammelt werden und nicht das Stadtbild so hinterlassen, wie es jetzt der Fall bei manchen Fahrradanbietern war, dass die Fahrräder dann einfach irgendwo hinter der Bushaltestelle liegen. Ich glaube, das ist das, was wir jetzt schnell sehen werden und so ein bisschen weiter nach vorne schauen, glaube ich, dass einerseits selbstfahrende Autos und auch im Gesundheitsbereich sehr viel passieren wird, was einfach wirklich einen großen Effekt auf das Leben von vielen Menschen haben wird.
Okay, sehr spannend, ja.
Ich bin mal gespannt zu erleben, was auch die Generation Fortnite in 20 Jahren machen wird. Mhm. Ja, wie sich auch das Mediennutzungsverhalten von diesen Menschen verändern wird, wenn sie dann doch in einem geregelten Arbeitsverhältnis sind und dann vielleicht abends dann auch wieder andere Medien konsumieren wollen, wie da das Nutzungsverhalten ist. Und zwar gar nicht so sehr vom Distributionsweg, sondern eher auch von der Art des Medienkonsums. Mhm. Ja, ob man dann doch eher wieder laid back was vorgesetzt bekommen will oder ob man wirklich regelmäßig eine aktive Entscheidung treffen möchte.
Gerade im Bereich Entertainment glaube ich, dass auch es da keine Art des Contents gibt, die nicht quasi vor der Disruption gefeit ist.
Ja.
Ich nehme mal das Beispiel Fußball. Ich war früher der größte Fußballfan überhaupt, habe mir so viele Spiele angeschaut und heute habe ich kaum mehr die Attention Span, um mir jetzt so ein 90-Minuten-Spiel, was vielleicht auch noch 0-0 ausgeht, mir anzugucken. Ja, kann ich einfach nicht. Da schaue ich viel lieber NBA, kurzweiligere Formate und mit diesem ganzen Trend, den wir jetzt online sehen, mit, weiß nicht, Snackable Content, Short Video und so weiter. Das geht ja schon ganz klar in diese Richtung. Oder warum sind Serien so erfolgreich? Unter anderem auch, weil sie eben nicht dieses 120-Minuten-Commitment erfordern, sondern du mal schnell in 20, 45 Minuten dir was Kleines anschauen kannst.
Aber gleichzeitig, und da dann auch super interessant zu sehen, wenn man dann Serien sieht, die ja dann über viele Folgen wiederum die Geschichten sehr viel tiefer erzählen können, als es so ein Film an der Oberfläche kann. Ne? Also das ist einerseits, das Format wird kürzer, es wird interessanter, aber man kann trotzdem tiefe Geschichten über die lange Dauer erzählen. Übrigens auch ein interessanter Aspekt, den ich letztens gelesen habe im Bereich Musik, dass die durchschnittliche Länge von Songs massiv abgenommen hat, weil auf Spotify nach Aufrufen bezahlt wird und nicht nach Minuten.
Ja.
Ja, das heißt, es ist für einen Künstler lukrativer, ein Album herauszubringen, was aus 24 Tracks besteht, als eins, was aus 12 besteht.
Genau. Und so ähnlich versuchen die YouTuber ja zum Beispiel Videos über 10 Minuten zu machen, weil es wiederum vom Algorithmus wegen der Watchtime eben bevorzugt wird und weil man da mehrere Werbeslots unterbringen kann. Also einfach ganz witzig, wie sozusagen diese ganzen Plattformen, Algorithmen und auch kommerziellen Modelle natürlich ganz stark auch jetzt den Inhalt und den Content beeinflussen.
Ja, und auch Podcasts. Und das ist ja jetzt tatsächlich auch gerade das Format, was wir jetzt gewählt haben, um uns zu unterhalten. Das war ja auch noch vor Jahren jetzt nicht so im Trend. Und es ist tatsächlich auch wieder ein Medium, was extrem stark wächst. Auch die Akquisition, die Spotify gemacht hat in Gimlet als Produzent von quasi Hörbüchern, oder Anchor als Distributions-App für Podcasts. Da passiert schon sehr, sehr viel, weil es auch wiederum ein Medium ist, was Zeiten füllt, die man vorher ohne Medienkonsum verbracht hat. Oder mit eher klassischen Medien wie Radio beim Autofahren oder beim Laufen. Und da kann man jetzt einfach auch individualisiert genau das an Wissen und Informationen sich holen, was man gerne möchte.
Genau, und deshalb glaube ich, dass der Kontext halt immer entscheidend ist, dass man eben sagt, naja, auf Social Media, da darf so ein Video nicht länger sein als 30 Sekunden. Wenn es nicht innerhalb der ersten 3 Sekunden mega spannend ist, scrollen die Leute einfach in ihrem Feed weiter. Und bei Longform, also Podcast, da gibt es halt diesen Longform. Und wenn ich da coole Leute gefunden habe, dann höre ich mir die auch freiwillig 3-mal die Woche an, höre mir freiwillig auch noch deren Ad-Reads an für Casper und Co. Aber das heißt natürlich auch, dass ich halt irgendwie in meinem Leben vielleicht schon tausende Stunden mit den entsprechenden Podcasts verbracht habe, vielleicht auch schon tausende Male diese Casper-Werbung gehört habe, aktiv. Im Gegensatz zu so einer visuellen Werbung. Und das ändert natürlich auch wieder ganz viel.
Absolut. Also wir sitzen hier quasi an der Goldquelle und werden jetzt hier steinreich, weil wir in Zukunft in Podcasts immer nur noch unsere Ads vorlesen, oder?
Ja, genau. Also klar, Casper, Squarespace und so weiter und so fort. Koffer, bitte sehr immer die Gutscheincodes Jens und Tulam eingeben.
Genau. Hashtag unbezahlte Werbung.
Genau. Dann kriegt ihr bestimmt ganz viel Rabatt und wir kriegen dann 3-4 Euro pro Matratze und wenn wir dann Milliarden von diesen Matratzen verkaufen, dann haben wir es auch geschafft zum Podcast-Milliardär.
Genau so sieht's aus. Das ist doch ein Ziel für uns für 2020. Wir werden Podcast-Milliardäre. Also vielen Dank für deine Zeit.
Genau, gerne.
War super interessant. Ich glaube, wir haben viele interessante Anregungen gehört und lass uns das Gespräch doch am besten mal im nächsten Jahr fortführen und mal gucken, was da in der Zwischenzeit passiert ist. Vielen Dank.
Vielen Dank.
You've been listening to Curious About, the podcast with great entrepreneurs, founders, and hidden champions with Dr. Jens Pippig. Subscribe on iTunes, Spotify, or Google Play and get fresh new episodes. Until next time, stay curious.